Gut, heute bin ich dran mit der Sturm in dir. Irgendwie hat der Herr gedacht, die Message passt besser zu mir. Stimmt. Manchmal denke ich, weiß der überhaupt, was ein Sturm ist? Weißt du, wie ich meine? Das, was juckt ihn schon Großes? Und das Witzigste ist, wenn du als Ehepartner, okay, dann ziehst du endlich ein, du warst schräg drauf, entschuldigst dich, sag, hey, okay, ich war heute früh ein bisschen blöd drauf, Entschuldigung, tut mir leid. Echt, habe ich gar nicht gemerkt. Also kriegt nicht mal meinen Sturm mit manchmal, also Halleluja. Und ich würde gerne anfangen mit einer Bibelstelle. Die meisten von euch wissen ja, ich war in Paris in der Bibelschule vor ungefähr 3-4 Jahren, Spaß, als ich noch jung war. Genau, ein bisschen länger her. Und da war mir das noch ein bisschen neu, so dass Leute eine Bibelstelle geben, weil sie die für dich bekommen haben. Und da hat mir jemand eine Bibelstelle gegeben, also ich bin aus dem Gottesdienst gegangen, hat mir jemand einen Umschlag gegeben und auf dem Umschlag stand Nehemia 8, Vers 10. Und wir sind zusammen, so ein paar Leute sind wir gegangen, haben uns halbe Hähnchen, Göggele gekauft zum Mittagessen und haben uns auf eine Bank gesetzt zum Essen. Und ich habe das Göggele angefangen aufzumachen und hatte dieses fertige Göggele vor mir. Und denk, jetzt guckst du noch geschwind nach, idealer Zeitpunkt. Jetzt guckst du noch geschwind nach, was eigentlich in Nehemia 8, Vers 10 steht. Und da steht, und er sagte weiter zu ihnen, geht hin, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke. Und sendet dem Anteile, für den nichts zubereitet ist. Und ich dachte, das kann doch nicht sein, dass die Person, die mir den Bibelvers gegeben hat, jetzt weiß, dass ich jetzt gleich Göggele esse oder so. Aber dann habe ich weitergelesen und dann kommt es, denn der Tag ist unserem Herrn heilig und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist euer Schutz. Gut, also ich finde, es passt jetzt zu uns sehr gut. Wir haben unsere Unbekümmertheit gestern schon gefeiert und die Schokoladen von der Christine Raji gefespert und wir sind noch am Weiterprobieren an den verschiedenen Pralinen und so und ob jetzt das große Quadrat besser schmeckt als das kleine und so weiter. Ich bin noch nicht ganz durch und ich weiß auch nicht, wie lang die Testphase gehen wird. Aber ich habe auf jeden Fall einen Bibelvers dafür. Hier steht, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke. Sag's mit dem Ben Naftali nicht, okay? Was das in der Bibel steht. Halleluja. Was hat es mit Stürmen zu tun? So, ja. Genau, Essen statt Meckern. Genau. Okay. Als ich in Amerika war, da war ein Teenager und die ist ausgerastet, weil sie sauer war auf jemand anders. Und dann, als man mit ihr gesprochen wurde, hat sie gesagt, she made me do it. Sozusagen, sie, also die Person, die, ich glaube, sie hat sie verschlagen oder so, keine Ahnung. Also es geht ein bisschen rauer zu uns. Also die Mädchen auch. Oh, ich war bei den Lehrern, die nicht mit Pistole bedroht wurden. Da war ich dann eigentlich doch dankbar. Erst dachte ich, oh, gemein, die Leute, die in Houston unterrichten, kriegen $500 mehr im Monat. Aber als ich dann gehört habe, dass manche Lehrer mit Pistole bedroht wurden, habe ich gedacht, ach, eigentlich ist dörflich auch okay, wenn man weniger kriegt. Und genau, also bei uns waren selten irgendwie so ein Pistolenalarm und so. Da werden ja zum Teil die Grundschulen, da werden ja die Kinder, die müssen durch so ein, wie so ein Flugzeug, durch so einen Detektor durchgehen, um zu gucken, ob die keine Waffen dabei haben. Nur so zur Info, ja genau, also süß. Genau. Und ich fand es halt interessant, also dass dieses Mädchen ihre Einstellung war, nicht, dass sie verantwortlich ist dafür, dass sie das andere Mädchen geschlagen hat, sondern ihre Einstellung war, sie hat mich so aggressiv gemacht, ich musste sie ja schlagen. Und wir sind auch manchmal so, dass wir einen Sturm in uns zulassen und dann den Schuldigen suchen. Aber wir sind es ja nicht selber. Geht ja nicht, weil wir sind ja die Guten. Ja, sagt der Humanismus. Und was halt wichtig ist, ist, dass wenn wir, was Stürme angeht, dass wir gucken, wo kommen die eigentlich her. Und ich will euch einfach mal sagen, es ist eigentlich ganz einfach zusammengefasst. Stürme, wenn wir Christen sind, entstehen Stürme in uns, wenn die Seele über den Geist herrscht. Schöne theoretische Lehre, klingt gut, okay, das mache ich dann ab jetzt nicht mehr. Ne? Genau. Und Jesus sagt, dass wir voll Geistes sein sollen und damit wir nicht die Werke des Fleisches vollbringen, weil die Werke des Fleisches sind so, she made me do it. Ich musste ausrasten. Ich musste sauer sein, ich musste dir mal die Meinung, so bin ich halt. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und ich habe eigentlich gar keine Ausrede dafür, dass ich das mache, was ich mache. Sondern ich bin dafür verantwortlich, dass ich so lebe, dass ich lebe wie er. Dass ich eine Reflexion bin von ihm. eine der Personen, ich habe viele Lieblingspersonen, so wie der Hörer viele Lieblingsbibelstellen hat, ich habe total viele Lieblingspersonen in der Bibel. Und eine von denen ist natürlich die Esther. Wer von euch hat noch die Esther als Lieblingsperson? Tja, der Ricardo auch. Ich wollte gerade sagen, die ganzen Frauen. Aber der Ricardo, yes. König der Reichtümer. Amen. Die Esther war hübsch. Okay, sonst der König hatte Geschmack, wisst ihr, wie ich meine, der hat ja jetzt nicht hier, was weiß ich, sich 200 Mädchen angeguckt und sie ausgesucht, obwohl sie nicht hübsch war. Esther war wirklich sehr hübsch. Und ich stelle mir das vor, ich schreibe gerade ein Buch auch über Esther, für ein Kinderbuch. Und ich stelle mir das vor, wie sie einfach so ein kleines Mädchen war und ihre Eltern sind gestorben. Und sie hat zwei Möglichkeiten. Sie hat die Möglichkeit, dem Sturm einen Anker zu geben in ihrem Herzen und sauer zu sein. Sauer zu sein auf Gott. Sauer zu sein auf, warum auch immer ihre Eltern gestorben sind. Vielleicht sind sie umgebracht worden. Vielleicht ist ein Unfall passiert. Ich weiß nicht, was passiert ist. Aber sie hätte einfach sauer sein können. Und dann ist sie zum Onkel gekommen. Dann hätte sie sagen können, warum bin ich beim Onkel? Ich will Mama, ich will Papa. Und sie hätte einfach Bitterkeit aufbauen können in ihrem Herzen. Und der Onkel hat ihr beigebracht, Gott zu lieben und Gott zu fürchten. Und der Onkel hat ihr beigebracht, auch auf ihn zu hören. Sonst wäre die Esther nie in ihre Bestimmung gekommen. Und ich stelle mir das so vor, also in meiner Geschichte ist es so, also die Esther ist so die süße kleine Maus, sie spielt schon immer Königin, weil sie Königin toll findet, wie auch viele andere kleine Kinder Prinzessin und Königin spielen und findet einfach dieses, der Onkel, der spielt dann mit und so weiter und so fort und sagt dann so, die Königin muss jetzt ins Bett, aber für Königinnen gebührt es sich, dass sich die Hände waschen, bevor sie ins Bett gehen und so weiter und so fort. Okay, und plötzlich ist die kleine Esther 14 Jahre alt ungefähr und hilft dem Onkel, weil sie ja gehorsam ist und nett und lieb und so weiter und so fort und hilft dem Onkel, die Linsen zu bekochen und dann kommen plötzlich die Boten des Königs in die Stadt. Und alle wollen die Boten des Königs sehen, weil das ist was Besonderes, weil Boten des Königs, die kommen normalerweise nicht. Und der Mordechai sagt, Esther, tu noch die Karotten in die Linsensuppe, ich gehe schon mal voraus. In meiner Geschichte, vielleicht muss ich die Mann von der Kochseite her nochmal die Geschichte durchlesen lassen, nicht, dass man die Karotten zuerst kocht vor den Linsen, ich weiß es gar nicht genau. Egal. Anyways. Ich habe auch ein Fußballbuch geschrieben, müsste ich vielleicht auch noch jemand vorher durchlesen lassen. Jedenfalls geht der Onkel Mordechai auf den Marktplatz und Esther sagt, oh, ich will so gern mitsehen, die Boten des Königs zu sehen. Und der Onkel, der liebt natürlich die kleine Esther und denkt, okay, dann lassen wir sie halt mitgehen. Was soll's, eigentlich will er sie nach Hause schicken und zur Sicherheit, aber dann nimmt er sie halt mit. Und dann sagen die Boten des Königs, der König sucht für sein Harem schöne Frauen. Und der Mordechai, dem bleibt das Herz stehen. Und der Esther auch, weil sie ist ja nicht dumm. Wisst ihr, wie ich meine? Die weiß ja, dass er hübsch ist. Genau, und dann sagt der Mordechai zu Esther, renn schnell nach Hause. Und sie guckt nach unten und sie ist einfach so geschockt von diesen Aussagen, dass sie gar nicht weglaufen kann. Und dann versucht sie wegzulaufen und plötzlich ist neben ihren Reiter und sagt, guck mich an. Und sie guckt kurz hoch und guckt wieder runter. Und der Reiter, ein erfahrener Mann vom Hof, erkennt natürlich auch, was eine schöne Frau ist, wie viele andere Männer auch. Und er sagt, komm mit auf mein Pferd. Und sie will nicht, aber er zieht sie hoch und sie ruft noch, Onkel Mordechai. Und Mordechai ruft ihr auch zu und er tut sie dann zu anderen Mädchen dazu. Und der Mordechai läuft dahin und sagt ihr noch, verrat niemand deine Identität. Und er kann nichts mehr machen, denn er kann sie nicht mitnehmen. Und dann ist die Esther und wird einfach weggefahren von ihrem Onkel, wird weggefahren von dem Ort, der endlich für sie Heimat geworden ist. Und ich glaube, das ist ein Schock. Egal, ob du 13, 14, 16, 17, wie alt sie war, das ist einfach ein Schock, das ist einfach ein gravierender Einschnitt in dein Leben. Ich kann mir vorstellen, dass auch die jungen Männer, die so um Esther rum waren, bereits bemerkt hatten, dass sie schön waren, dass der eine oder andere vielleicht schon mit dem Onkel Mordechai gesprochen hat und der Onkel Mordechai überlegt hat, gesagt, ah nee, die ist noch zu jung, fühlt sich nicht so ganz richtig an und auch gebetet hat. Gott, lass die Esther den richtigen heiraten, lass den richtigen Mann kommen, lass sie einfach ein Vorbild werden in ihrem Volk und so weiter. Und möglicherweise war der Mordechai auch erstmal einfach durch den Wind. Hier ist die kleine Esther, er hat Verantwortung für sie übernommen und jetzt ist die im Harem. Wenn es irgendwie einen Ort gäbe, wo ich mir nicht wünsche, dass meine Tochter wäre, ist das Harem vom König. Und ich komme nicht mal an sie ran. Und die Esther hat gelernt, Gott zu vertrauen. Und was ich glaube, was die Esther gemacht hat, sie hat genau das gemacht, was ihr Onkel ihr beigebracht hat. Nämlich sie hat Gott weiter geliebt und geehrt und sie hat gesagt, Gott, ich verstehe das jetzt nicht, aber ich vertraue dir einfach. In meinem Buch ist es so, dass sie von Hiob träumt. Sie träumt schon immer als Kind, immer mal wieder von Hiob und der Hiob sagte dann lachend, Esther, egal was passiert, vertraue Gott. Ich habe auch ein Buch über Hiob geschrieben, es kommt hoffentlich auch irgendwann mal raus. Halleluja. Vertrau einfach Gott. Und sie träumt in der ersten Nacht im Harem auch wieder von Hiob, der ihr lachend sagt, Esther, vertrau einfach Gott. Und die Esther wacht auf und denkt, bestimmt war alles nur ein Traum. Und sie wacht auf und sie ist echt im Palast. Jetzt ist hier, ich sag mal einfach wahrscheinlich ein Teenager, im Palast von einem heidnischen König. Und was macht sie jetzt da? Und dann sieht sie diese großen Tische voller Essen, beladen. Und dann hört sie den Gong und sie sieht, wie alle Mädchen zu den Tischen rennen. Das waren ja schon Mädchen vor ihr da. Und sie beobachtet es jetzt einfach erstmal. Und dann kommt der Haggai zu ihr und sagt, möchtest du dir nicht auch was nehmen? Alle dürfen jetzt essen. Und sie sagt, nein, ich will mir das erstmal anschauen. Und ich warte, bis die anderen gegessen haben. Und als die anderen fertig waren, war alles nicht mehr so hübsch, weil die Mädchen voller Gier auf dieses ganze Zeug reingestürzt sind. Und der Tisch sah dann verkrümelt und verdreckt aus. Und die Mädchen waren verschmiert und so weiter und so fort. Und da, ihr könnt mein Buch dann bestellen. Genau. Und dann, als die anderen Mädchen durch waren, geht dann die Esther und nimmt sich einfach ein paar Trauben, nimmt sich einen Apfel und setzt sich dann auf ein Kissen und isst einfach in Ruhe und beobachtet es und merkt gar nicht, dass der Haggai sie beobachtet und sieht, dass sie anders ist als die anderen. Und die Esther macht diese Sache, die ihr im Palast passiert, mit Gott zusammen. Wenn irgendjemand ein Recht drauf hätte, sauer zu sein, wenn irgendjemand ein Recht drauf hätte, verbittert zu werden, wenn irgendjemand sagen könnte, so, und ich kann jetzt sagen, Gott, das ist mal wohl jetzt echt gemein, finde ich schon Esther. Also wirklich. Also du könntest ja schon sagen, voll gemein, dass du ohne Eltern aufwachsen musst. Jetzt hast du einen coolen Onkel, jetzt verlierst du den coolen Onkel und dann bist du im Harem. Ich glaube, manche Mädchen fanden es toll und ich glaube, manche Mädchen fanden es furchtbar. Ich glaube, den anderen war es egal. Also den waren und so. Die wollten einfach nur hübsch. Und so. Warum hat sich der König für Esther entschieden? Ich kann mir vorstellen, dass manche Frauen reingekommen sind und alles positioniert haben, was sie nur positionieren konnten und alles eingesetzt haben und dass manche reingekommen sind. Und die Esther ist reingekommen und sie hat einfach den Mantel der Ehrfurcht Gottes auf sich gehabt. Und sie hat nicht den Sturm in sich getragen. Sie hat nicht das in sich getragen, was ein Sturm mit dir machen kann, sondern sie hat die Liebe Gottes und sie hat den Frieden Gottes auf sich getragen. Und sie ist mit dem würdig vor den König gekommen. Und der König hat gesagt, oh, die hat was. Die Esther, die hat was. Obwohl der König wusste ja auch, dass die durch den Sturm gegangen ist. Der König hat ja auch an den anderen Frauen gesehen, was so ein Sturm mit dir machen kann. Und die Esther war wunderschön, aber die Esther hatte was, was ihr geholfen hat, dass der Sturm sie nicht aufgefressen hat, sondern dass sie im Sturm einen Ruhepunkt gefunden hat, in dem sie gesagt hat, egal was passiert, ich werde Gott lieben und ehren und achten und ich werde es nie zulassen, dass irgendein Sturm in meinem Leben, dass irgendeine Anklage in meinem Leben, dass irgendwas mein Herz so erfasst, dass ich bitter bin gegen Gott und dass ich sauer bin auf Gott. Ich finde, dass sie Möglichkeiten gehabt hätte, einfach in Kontrolle zu gehen, den König zu manipulieren. Dass sie Möglichkeiten gehabt hätte, in Unversöhnlichkeit zu gehen gegenüber Gott. Und auch der Mordecai hätte sagen können, Esther, pass mal auf, das ist voll der heidnische König, guck mal, was der, voll der krasse, der hat sich hier 200 Frauen geholt und hey, pass auf, dass der dich nicht nimmt, sondern, und wenn du dann im Harem eine von vielen bist, guckst, dass du mir immer mal wieder was zusendest, okay und so. Und der Mordecai hat immer unterstützt, dass ihr Herz rein bleibt. Und eine von den Sachen, wenn du in Stürmen bist, ist, dass du umgeben sein musst von Menschen, die dir helfen, dein Herz reinzuhalten. Es ist so leicht, sich mit Menschen zu umgeben, die dir helfen, dir selber leid zu tun. Versuch das mal mit dem Hirwoje, das funktioniert nicht. Gott hat mich umgeben, ummantelt mit einer Person, die Mitleid gar nicht kann. Hab versucht, es ihm beizubringen. Es geht nicht. So am Anfang unserer Ehe, wenn es mir nicht gut ging, wenn es ihm nicht so gut ging, also es war jetzt selten, aber sagen wir mal, dann habe ich so ein bisschen betüttelt, gell? Ja, okay, warum nicht und so. Heiße Zitrone mit bisschen Honig. Dann bin ich, sage ich, mir geht's nicht so gut und denke, er gibt mir jetzt auch eine heiße Zitrone. Das ist einfach wie eine Information, die wird abgehakt und das Leben geht weiter so. Und dann muss ich ihm irgendwann mal sagen, hör mal, könntest du, wenn es mir nicht gut geht, dann einfach fragen, was ist? Oder dann sagen, ich mach dir was oder so. Das hat er dann so, fing dann erstmal so ein bisschen, wie soll man sagen, holprig an. Es war dann wie so angelernt, ja. Aber mittlerweile hat sich's ein bisschen eingespielt. Aber kommt auch nicht so häufig vor. Man überlegt sich dann doppelt, ob es einem schlecht geht oder nicht. Halleluja, Spaß. Genau. Aber das Wichtigste ist, wenn du im Sturm drin bist, mit wem umgibst du dich? Guck mal, ich habe jetzt immer mal wieder Möglichkeiten wahrgenommen, ein bisschen Selbstmitleid zu haben mit mir selber, weil ich wollte eigentlich in die Türkei mitgehen und ich gehe jetzt nicht mit in die Türkei. Da könnte ich mir jetzt schon leid tun. Ich mag schon, ihr habt kein Mitleid. Der eine oder andere ist so kurz vorm Kippen. Genau, aber wenn ich jetzt Leute hätte, die mir helfen, mir selber leid zu tun, dass ich nicht, ich habe die Reise gebucht, Leute, ich habe die Reise gebucht. Und nachdem ich fertig war mit der Buchung von der Reise, wie noch bei keiner Reise, habe ich gesagt, und da bin ich dabei, egal was passiert. Bei mir liegt alles auf dem Altar, aber die Türkei-Reise, da wollte ich unbedingt hin. Leute, die Türkei, du kriegst in Istanbul, kriegst du gerade tolle Hotels für 12 Euro. Weißt du, was ich meine? Keiner will mehr nach Istanbul, kann ich verstehen. Du kriegst da 5-Sterne-Hotels für blabli blub und so weiter. Und warum soll man bei einer Missionsreise, wenn es günstige Hotels gibt, in irgendwelche schlechten Hotels? Also die Melanie, ja, ich bin dabei. Und kleiner Hinweis für die Leute, die mitgehen. Also ihr müsst einfach nur ein Stückchen geradeaus gehen und dann kommt der Sandstrand. Wir schicken euch auch mal Bilder vom Regen in Deutschland, falls ihr uns vermisst. Genau, und du kannst halt einfach in ein Mitleid, in ein Selbstmitleid kommen, aber wenn dein Leben auf dem Altar liegt und du sagst, ich mach, was in meinem Buch geschrieben steht, ob die Türkei drin steht oder nicht, und ich war nach der Buchung sicher, die Türkei steht drin, dann ich mach einfach das, was du willst und was dir angenehm ist. Und das, was uns im Weg stehen kann, ist einfach der Verstand. Und genau, bei mir hat sich ein bisschen was geändert in meinem Privatleben, in meinem Alltag. Manche haben es mitbekommen. Ich habe euch ja vor ein paar Monaten gesagt, einfach, dass unser Land Grundschullehrer braucht oder überhaupt Lehrer braucht. Und ich habe mich sozusagen bereitgestellt als Lehrer und ich habe da nie was gehört. Und letzte Woche am Donnerstag vor einer Woche war ich am Strand in Kroatien und rede mit dem Homie, sage, hey, die haben immer noch nicht sich gemeldet, okay. Egal, er sagt, hey, ruf doch einfach mal beim Schulamt an, vielleicht haben die ja was, vielleicht ist es ja doch, genau, schauen wir mal. Er hat natürlich im Kopf schon durchgerechnet, wie sich das für uns dann verändert, Rechenaufgabe. Und dann habe ich angerufen und sagen die, ja, also wir haben hier in Wernau eine Grundschulklasse, die braucht dringend noch einen Klassenlehrer. Bevor ich angerufen habe, habe ich selbstverständlich in mir alles geklärt, was ich mache und was ich nicht mache. Ich habe Englisch-Französisch studiert, also werde ich Englisch und Französisch unterrichten. Das liegt mir, das geht mir so aus der Hand. Und Grundschule, das ist jetzt nicht so meine. Das mache ich dann nicht. Habe alles geklärt, ruf an, in der Realschule braucht man niemanden mehr. Aber ich gebe Ihnen, wenn Sie möchten, nochmal die Dame von der Grundschule. Ich kann das mir ja mal anhören. Okay? So. Und ich hatte schon selber meinen Verstand, meine Gedanken, meinen Wille, habe ich schon selber vor den Geist gestellt. Und für mich war es ja schon durch. Ich hab gedacht, ich höre es mir mal an. Und habe ich es mir angehört und habe gedacht, wir haben Hörer hier gesprochen. Und irgendwie, weißt du, was komisch ist? Wenn dein Friede was anderes sagt als dein Verstand. Das ist dann einfach so. Okay, und habe ich gedacht, weißt du was, die Dame hat dann gesagt, rufen Sie doch mal an der Schule, sprechen Sie mal mit der Rektorin. Habe ich mit der Rektorin gesprochen. Und es war so, der Friede ist einfach da. Aber mein Verstand. Weißt du, so wie ich das sagen darf, aber kleine Wusel. Weißt du, ich meine, wenn ich so mal mit der Sarah rede oder so, weißt du, so, komm, Leute, lass uns mal ein paar Sachen. Aber die kleinen Wusel. Das ist so, und ich habe mit der Chrissy Ammann geredet, hat gesagt, du musst dich dann drauf einstellen, wenn die kommen am Anfang von Unterricht, kommen 7 gleichzeitig und wollen dir erzählen, was am Wochenende war. Voll meine Stärke. Voll meine Stärke. Und das Ding ist, also entgegen meinem Verstand ist einfach, ich habe Friede, aber ich muss hier doppelt checken, weil vielleicht bin ich einfach ein bisschen, man kann ja schon mal echt voll daneben liegen und dann ist es wieder gut, wenn du mit guten, richtigen Leuten umgeben bist. Oh, sag mir, hör mal, also, ich habe einfach Frieden, aber schon komisch. Also das, was vom Verstand her dafür spricht, ist, dass der Stau in die andere Richtung geht. Das ist das, was vom Verstand her dafür gesprochen hat. Aber ich muss einfach sagen, jetzt die letzten Tage, ich habe dann zugesagt. Ich habe gedacht, bei mir im Kopf ging es dann ab. Also dann war der Friede, dann war es nur noch, bist du jetzt total verrückt, gehst du jetzt aus deiner Berufung raus, bist du zurückgefallen im Geist, Sturm, genau. Und ich habe gemerkt, jetzt gerade gibt es nur eine Lösung, im Meer schwimmen. Für manche Leute ist das vielleicht ein prophetisches Wort. Genau, und dann bin ich in eine Runde schwimmen gegangen und dabei bin ich runtergekommen wieder und bin einfach wieder in den Frieden und habe gedacht, okay, ich bin übereinstimmend mit Hawaii. Ich habe auch den Richard, unsere geistliche Abdeckung, gefragt, was er sagt. Er hat gesagt, mach mal ein Jahr und dann weißt du, ob es passt oder nicht. Und ich habe jetzt gestern, deswegen bin ich zu spät gekommen zum Workshop, ich hatte die Einschulung meiner Grundschulklasse. Ist einfach echt witzig, deswegen gehe ich jetzt auch nicht mit in die Türkei. Aber was ich sagen will, du kannst dann einfach, wenn der Geist was sagt, was dein Verstand so... Ich habe ja einen erneuerten Verstand. Ich habe ja einen erneuerten Verstand. Und mein erneuerter Verstand ist ausgerichtet. Aber jetzt kommt was, was das schon wieder sprengt, was ich mir eigentlich schon alles an Bord geholt habe. Und was total cool war, am ersten Tag fahre ich da in die Schule hin und vor mir steht ein Auto, hinter dem ich park, und hat 3 Siebener. Und als ich wegfahre, steht auf der gegenüberliegenden Seite ein Auto und es hat 4 Einser. Und das steht für mich einfach für Multiplikation, wo Gott sagt, guck mal, ich will hier eine Türe öffnen für Multiplikation. Also auf dem Heimweg, ich kann euch gar nicht sagen, wie viel doppelte Zahlen ich auf Nummernschildern gesehen habe. Wie wenn Gott sagt, komm Spätzle, ich helfe dir ein bisschen. Ich bin hier schon drin. Ich hatte noch die ersten Tage, das geht ja beim Schulamt alles nicht so schnell, hatte ich noch nicht den Vertrag unterschrieben und ich wusste noch, ich habe noch Zeit, ich könnte noch Nein sagen, ich kann noch abspringen und so weiter. Und der Friede ist einfach da. Das ist einfach so. Und jetzt habe ich mein Wort gegeben. Jetzt ist auch, dein Ja sei ein Ja, dein Nein sei ein Nein. Und es ist einfach interessant, wenn du in Bereiche reinkommst, wo dein Verstand einfach was anderes sagt, wo deine Gefühle was anderes sagen. Als ich mit dem Hirwo jetzt zusammengekommen bin, muss ich einfach sagen, dass mein Verstand auch so, das geht nicht, was ich meine. Also wer lacht da so laut? Ich meine, das eine, für mich war es klar, du findest sowieso keinen Mann mehr. Wer will eine Pastorin heiraten? Weißt du, ich meine, also so, und dann so eine wie mich. Genau, und dann kam ja der Greg Austin damals und dann hat er gesagt, ja, also hast du das Gefühl, es ist jemand für dich da? Und ich so, nö. Ja, und magst du jemanden? Ja. Aber das geht halt nicht. Und dann sagt er, ja doch, mir ist aufgefallen, ich mag jemand hier. Und ich so, hä? Wie hast du das gemerkt? Und dann sagt er, immer wenn du ins Zimmer reinkommst, guckt er weg. Ich so, okay, so merkt man sowas. Wieder was dazugelernt. Und dann hat er sich mit uns zusammengesetzt und hat gesagt, hey, wenn ihr wollt, ihr könnt es einfach mal probieren. Dann ist er ein paar Tage in die Schweiz gegangen. Wir haben uns über eine Schale Erdbeeren zusammengesetzt. Das war alles, was wir uns da leisten können. Haben gesagt, sollen wir oder sollen wir nicht? Oder was denkst du? Sollen wir es mal probieren? Oder? Genau, und dann haben wir gesagt, dann probieren wir es doch mal. Und aber teilweise, wenn er weg war, waren meine Gedanken sowas von, das geht nicht und das ist ja verrückt und also brutal. Und manchmal ist er einfach nur zur Türe reingekommen, wenn wir uns getroffen haben und bam, war alles weg. Die ganzen Zweifel, die ganzen Unruhe, das Ganze, wo mein Verstand und der Geist hat übernommen. Und es ist so wichtig, neben dem, dass du errettet bist, ist das Zweitwichtigste, mit wem du dich umgibst. Die Freunde, insbesondere in Stürmen, sind die wichtigsten Leute, ob sie dir sagen, wo du schräg drauf bist, ob sie Friede bringen in dich rein oder ob sie deinen Sturm bestätigen. Ich habe jetzt, wie gesagt, auch noch niemanden gefunden, der mir das Mitleid ein bisschen bestätigt hat, wegen der Türkei. Dann habe ich überlegt, kann ich jetzt so vor Gott gehen und sagen, okay, ich opfer meinen Türkei-Einsatz, aber siebenfach oder so. Und das Ding ist, mein Leben gehört ihm. Ich habe kein Recht auf einen Türkei-Einsatz. Ich habe kein Recht auf das, wie ich mir es vorstelle, sondern mein Leben gehört Gott. Und wenn es anders läuft, als ich es erwartet habe und als ich es mir vorstelle, es ist seins. Er darf mit mir machen, was er will. Ich fand es cool. Ich habe, schaut euch mal, Apostelgeschichte 10 ist das, glaube ich. Apostelgeschichte 10, das ist so lustig, wie der Heilige Geist uns Frommen, uns erfahrenen Wissern uns, die wir wissen, wo es lang geht, die wir schon lang Christen sind, die wir schon in Autorität wandeln und so weiter. Und dann kommt der Heilige Geist und mischt sich ein und stört dein Bild, wie du es bisher hattest. Und in der Apostelgeschichte 10, da kann ich mich voll damit identifizieren, am folgenden Tag, Vers 9, ging Petrus um die sechste Stunde auf das Dach, um zu beten, und er wurde hungrig. Kennt ihr das Auto, fängst an zu beten, kriegst Hunger, naja, egal. Und er verlangte zu essen, mir geht es sogar nachts um 3 manchmal so, anyways. Während sie ihm aber zubereiteten, das ist noch das, was mir fehlt, kam eine, das ist wohl apostolisch, dass einem jemand das Essen zubereitet, Halleluja, kam eine Verzückung über ihn. Und er sieht den Himmel geöffnet und ein Gefäß gleich über einem großen leinenen Tuch herabkommt, an 4 Zipfeln und die Erde herabgelassen. Darin waren allerlei vierfüßige kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und eine Stimme erging an ihn, steh auf, Petrus, schlacht und iss. Und Petrus weiß es besser, auf gar keinen Fall, Herr. Mach ich nicht, das sind unreine Tiere. So, jetzt kommt der Heilige Geist in Petrus, erlöstes Heiliggeist-Gedankengut, der große Apostel, bei dem 3000 Leute auf einmal errettet wurden, als er gepredigt hat, und sagt, isst die unreinen Tiere. Und er sagt, nö. Und wisst ihr, wie oft? 3-mal. Kling, kling, kling. So wie meine 700 Nummernschilder, die ich unterwegs auf dem Weg gesammelt habe, so kling, kling. Ich bin's wirklich. Ich bin's wirklich. Ich meine, der Petrus sagt sogar keineswegs Herr. Er hat sogar gecheckt, dass es der Herr war. So, dann kommt der Cornelius, ihr wisst ja, der Cornelius hat eine Vision gehabt von dem Engel und hat einen Engel gesehen, der ihm gesagt hat, hol dir den Petrus und so weiter und so fort. Und im Vers 34, wo der Petrus dann endlich beim Cornelius landet, sagt er, in Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht anzieht und so weiter. Auf jeden Fall steht da, nee, schade, ich finde das jetzt nicht. Auf jeden Fall in einer anderen Übersetzung steht, in Wahrheit begreife ich jetzt. Das heißt, der hat diese Vision gehabt, der Cornelius kommt und dann steht der und die ganzen Leute beim Cornelius haben sich versammelt und plötzlich merkt er, hey, ich bin in der Mitte von der Erweckung. Und er sagte, und jetzt check ich's. Und er war voll im Dienst, er war Apostel, er hat Zeichen und Wunder gewirkt, er war der Krasse. Der war der Abchecker, der war, wisst ihr, wie ich meine? Und dann kommt der Heilige Geist und stört seine Gedankenstrukturen, die von der Bibel geprägt waren, die vom Alten Testament geprägt waren. Und der Heilige Geist sagt zu ihm was nicht in sein Bild sagt und sagt, komm und isst. Und es stört ihn. Ich will nichts Unreines essen. Du weißt doch, dass wir nichts Unreines essen, Herr. Und er macht einfach was ganz anderes als das, was er erwartet hätte. Und dann steht er da mittendrin und dann erkennt er, was das ganze Ding soll. Und ich bin jetzt eigentlich mal auch gespannt, was das ganze Ding soll. Aber das Ding ist, wir müssen lernen, auf den Frieden Gottes zu achten. Wir müssen lernen, nach dem Frieden Gottes zu gehen. Und wenn wir uns nicht trauen, auch mal einen Fehler zu machen, dann werden wir einfach immer nur in der gleichen Bahn rollen. Ich glaube wirklich, dass der Feind sich freuen würde, wenn du einfach immer nur auf dem Level der Erkenntnis bleibst, auf dem du bisher warst. Und einfach, das ist ja das, was wir gerne hätten, dass wir was haben und dass wir es festhalten können. Und so ist es jetzt. Und wenn du so lebst, wirst du früher oder später auf jeden Fall religiös. Geliebt, aber religiös. Geliebt, aber starr festhängend. Beim Heiligen Geist geht es von Erkenntnis zu Erkenntnis. Jeder weiß, es geht von Glaube zu Glaube. Jeder weiß, es geht von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Aber das Reich Gottes, der Herr, ist sowas voll von Weisheit. Er ist sowas von voll von Erkenntnis. Wenn du denkst, du bist angekommen, bist du ein armer Tropf. Weil du nicht gecheckt hast, dass da noch so viel ist. Dass da noch so viele Bereiche sind. Dass da noch so viel mehr Weisheit ist. Dass die Wege Gottes noch so viel höher sind, dass sie dich immer wieder sprengen werden. Dass sie dein Verständnis immer wieder sprengen werden. Ich habe vor 3 oder 4 Jahren, weiß nicht mehr genau, wann das war, hatte ich einfach den Eindruck, ich soll diesen Becky Fischer Kurs machen, über Kinder ins Übernatürliche führen. Und da habe ich gesagt, also irgendwie, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass ich hier groß irgendwie in Kinderdienst einsteigen sollte oder sowas, aber ich hatte einfach den Eindruck, mach diesen Kurs und ich habe ihn abgeschlossen und es hat mich einfach total gesegnet. Und vielleicht mache ich jetzt einfach auch nur das, was ich mache, um eine Zurüstung zu bekommen, die mir der Staat zahlt. Weißt du, die Perspektive ist immer, wie du das siehst. Wenn du an deinen Arbeitsplatz gehst und denkst, die sind dafür da, dich glücklich zu machen, wirst du wahrscheinlich enttäuscht. Wenn du da hingehst und sagst, die finanzieren für mich das Reich Gottes oder die finanzieren meine Ausbildung für meine Berufung, dann ist das was ganz anderes. Dann bist du nicht, boah, sauer auf deinen Chef, weil er dir die Gehaltserhöhung gegeben hat. Sagst, hey, was die mir geben, ist super, weil die zahlen meine Zurüstung. Preist ihr mir? Bevor ich Pastorin geworden bin, habe ich gearbeitet als Sekretärin der Geschäftsleitung mit Exportsachbearbeitung. Aber das war nicht meine Vision. Ne? Das Erste, was ich gelernt habe, ist, meinen Stolz abzulegen. Weil in meinem Herzen eine Sekretärin weniger war als ein Lehrer. Und dann hat es auch noch eine auf den Punkt gebracht, hat sie mir gesagt, benehmen Sie sich hier nicht wie eine Lehrerin. I love my colleagues. So, okay, ich muss hier irgendwas anders machen, um mir besser zu landen. Okay? Und dann, damals, hast du, ja, so lange ist es her, die Exportpapiere in der Sachbearbeitung mit Schreibmaschine getippt. Und wenn du einen Fehler gemacht hast, auf dem siebenfachen Durchschlag, hast du das Ding nochmal machen müssen. Geduld ist nicht meine allergrößte Stärke. Insbesondere, wenn es an Exportsachbearbeitung geht. Und ich musste manchmal abends da bleiben und die Papiere nochmal in die Maschine rein und wieder wegschmeißen. Und nochmal. Oh Mann! Aber das war eine Ausbildung für mich, weil ich dadurch gelernt habe, wie man eigentlich ein Büro so handhabt, so ein bisschen oder so. Weil ich hätte nicht gewusst, wie man Briefe schreibt oder so Zeug. Und ich musste das halt von heute auf morgen sozusagen können. Und eins was ich habe, ist echt in meinem Köfferle, ist, ich bin mutig. Ich traue mich einfach Sachen. Und das habe ich mich getraut. Der hat jemand gesucht für eine Sekretärin. Das hat ihm irgendwie gepasst, dass seine Sekretärin Englisch und Französisch kann. Es war noch die Zeit, wo ich nicht die ganze Erkenntnis hatte. Ich habe mich im Minirock vorgestellt. War vielleicht mit dem Grund, dass ich den Stopp gekriegt habe. Oh, Halleluja. Genau. Und ich wusste natürlich auch nicht, auf was ich mich einlasse. Und ich habe einfach stets auf den inneren Frieden gewartet, bis der Heilige Geist gesagt hat, du darfst gehen. Und als er gesagt hat, du darfst gehen, war ich so schnell weg. Halleluja. Aber ich bin wirklich dankbar bis heute, dass ich da war. Ich bin dankbar für alles, was ich gelernt habe. Ich bin dankbar für die Sachen, die ich von anderen Leuten lerne. Weil, wisst ihr, wenn wir dagegen sind oder denken, das ist so ungeistlich oder so, dann verpassen wir. Guck mal, der Petrus, das war dem nicht geistlich genug, die unreinen Tiere zu essen, obwohl er Hunger hatte. Halleluja. Wir müssen lernen, dem Frieden nachzugehen. Ihr werdet von Friede und Freude geleitet, steht im Jesaja. Und was der Feind machen will, ist, er will uns in Situationen reinbringen, wo uns der Friede geraubt wird und wo wir den Frieden nicht mehr hören können. Und wo der Verstand und die Gefühle und die Umstände uns sowas von dazu bringen, dass alles wie ein Sturm wirkt. Und was Gott möchte, ist, dass wir aus einem Ort rausleben, wo wir einfach im Frieden sind. Ich habe, als ich jetzt auch gerade mit der Schule jetzt angefangen habe, habe ich gemerkt, ich komme jetzt an einen Punkt, wo ich nicht mehr alles durchbeten kann. Also bei mir ist, ich habe mir das als so in meinen 20er Jahren oder so angewöhnt, alles durchzubeten. Ich habe das gelernt mit dem Durchbeten. Wenn ich zu jemandem zum Kaffee trinken gegangen bin, habe ich das vorher durchgebetet. Das ist so. Ich habe gebetet, bis ich inneren Frieden hatte und dann bin ich Kaffee trinken gegangen und habe erwartet, dass Gott irgendwas macht. Und dann musste Gott auch was machen, weißt du, ich meine? Genau. Und ich habe eigentlich erst durch eine Hörweihe gelernt, dass nicht jede Begegnung und jedes Kaffee trinken ein lebensveränderndes Ereignis für alle sein muss. Also ich hatte das Gefühl, wenn ich mit dir Kaffee trinke und sein Leben sich nicht grundlegend verändert hat durch die Begegnung mit mir, habe ich, da stimmt was nicht. Okay. Bin ein bisschen runtergekommen seitdem. Genau. Und ich habe gelernt, jetzt einfach, ich habe überlegt, wie wird's der Hirwoje machen? Und ich habe gemerkt, ich muss jetzt einfach, ich bin jetzt unter Druck, weil ich so viele Gebetsanliegen habe, dass ich manche Sachen im Glauben machen muss. Krass, gell? Weil du kannst ja sozusagen vor lauter Gebetsanliegen vergisst du einfach auch noch zu glauben. Und ich muss in manchen Situationen, ich kann jetzt nicht, ich müsste jede Klassenstunde, nach mir müsste ich jede Klassenstunde durchbeten. Ich müsste die Rebellion überall und verruhen, dass der Geist Gott, so, Halleluja. Und du kannst 4 Stunden Unterricht kannst du nicht durchbeten und dann noch für die Gemeinde gebeten und dann noch für Türkei einsetzen und dann vielleicht noch für dein Kind beten und dann vielleicht noch für die Bestimmung von vielen, weiß ich mal, hey, und dann haben wir noch Rumänien und Indien. Und dann auch möglich nachts für die Stadt beten und da kommst du und dann habe ich gemerkt, weißt du was? Du musst es einfach glauben, dass du diesen Mantel hast und du gehst jetzt da rein und du machst es, weil Jesus mit dir ist. Und diese ganze Angst, ich kann das jetzt gar nicht mal alles durchbeten, ist auch wie so abgefallen und ich glaube jetzt einfach, ich habe das so Mendele und mit dem Mendele mache ich das. Halleluja. Wenn ihr merkt, dass in euch ein Sturm ist, gibt's einfach nur eins. Sich neu in Jesus verankern. Sich neu in Jesus verankern. Weil möglicherweise ist es was für dich profitabel ist. Egal, was um dich rum passiert, ist Gott fähig, wenn du ihn an erste Stelle setzt, es dir zum Besten dienen zu lassen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie es funktioniert, aber du brauchst es auch nicht. Weil das ist ja sein Gottjob sozusagen. Ne? Wenn du versuchst, den Gottjob zu machen, das ist schon stressig. Auch da holst du dir einen Sturm an Land. So, kennst du das? Du betest zu Gott, dass es dir irgendwie was öffnet oder so. Und dann überlegst du, wie er es machen könnte und du kommst nicht drauf. Musst du nicht. Ja? Weil er Gott ist, musst du das nicht. Halleluja. Unsere Stürme kommen durch unsere Sorgen. Wenn du es gewöhnt bist, dir Sorgen zu machen, du hörst auf, dir Sorgen zu machen, ich sag's dir aus Erfahrung, dir fehlt was. Das ist so komisch, dass du das Gefühl hast, irgendwas kann jetzt nicht stimmen. Wenn du ständig in Unruhe bist und du kommst plötzlich in Ruhe, in den Frieden Gottes, du hast das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas fehlt. Das stimmt, das sind die Sorgen. Du bist schon so verheiratet mit deinen Sorgen, dass dir was fehlt, wenn es weg ist. Und Gott möchte, dass wir es lernen, so zu leben, dass wir im Frieden sind. Dass wenn die Sorgen kommen, hier bin ich, dass du sagst, okay, whatever, gehörst nicht zu mir. Gott, die sind für dich. Genau. Schlechtes Gewissen, Anklage. Wir müssen lernen, die Stimmen zu unterscheiden, die gegen uns kommen, die sagen und du. Ich finde es so traurig, wie viele Christen meinen, die anklagenden Stimmen, die sie hören, dass die von Gott sind. Gott ist gut. Ja? Grundlage, Gott ist gut. Gott klagt uns nicht an, sondern Gott hat seinen Sohn gesendet, damit er unsere Schuld wegnimmt, damit er die Anklagen ausräumt, dass er freien Zugang hat, uns komplett zu lieben, uns anzunehmen. Und wenn was kommt, das uns anklagt, das nennt sich der Teufel. Und als Tipp für ein schönes Leben, mit dem arbeiten wir nicht zusammen. Such dir aus, mit wem du zusammenschaffst. Ja, aber wenn er recht hat, Grundlage. Gott ist gut, der Teufel ist schlecht. Okay. Wenn wir schon mit dem heute Abend hier rausgehen können, ist gut, heute Morgen, so dunkel hier. Genau. Und wenn was Gutes kommt, ich frage euch jetzt, wo kommt's her? Ihr könnt euch vorstellen, Grundschullehrer passt eigentlich doch irgendwie, gell? Okay, nochmal die schwere Frage. Wenn was Gutes kommt, wo kommt's her? Und wenn was Schlechtes kommt, wenn die negativen Gedanken über dich kommen, auch wenn es so aussieht, als ob es stimmt. Preisfrage. Wer die Antwort weiß, einer von euch bekommt ein Buch geschenkt. Wenn negative Gedanken, die euch anklagen, kommen, wo kommen sie her? Jetzt konnte ich leider nicht sagen, wer es war. Tine. Oh, jetzt bist du verpflichtet, es zu lesen. Das glaube ich auch, ja. Versteht ihr das? Wir denken manchmal, ja, stimmt. Und dann fühlen wir uns so schlecht und so versagertechnisch und so. Aber das stimmt nicht. Wir sind, was Gott sagt, was wir sind. Was Gott über uns sagt, oh, ob Gott mich hinkriegt. Was meinst Gott? Der Gott, der die letzten 6000 Jahre die Erde in der Hand gehalten hat. Ob er dich und mich wirklich hinkriegt. Willst du mich veräppeln? Wisst ihr, wie wir so drauf sind? Gott! Nicht zuzutrauen. Ich sag dir mal ein paar Sachen, die Gott macht. Gott hat Himmel und Erde geschaffen und das Weltall. Süß. Krass. Und er hat dafür gesorgt, dass die Sonne den Mond bestrahlt und der Mond einfach nur da oben sitzt und reflektiert die Sonne, das Sonnenlicht und macht sonst gar nichts. Seit Tausenden von Jahren. Das hat Gott gemacht, der hat ihn da hingehängt ins Nix. Den Mond. Seit 6000 Jahren hängt er da oben und leuchtet. Ob da ein Krieg ist auf der Erde, ob Leute sagen, ihr kennt ja von Minions, wir wollen den Mond gefangen nehmen. Keiner würde das jemals schaffen, den Mond gefangen. Der sitzt einfach da oben im Himmel. Er beeinflusst Ebbe und Flut. Denk mal an die Gewalt der Meere. Und da oben hängt der Mond einfach so und herrscht über die Meere. Was ein Tsunami auslösen kann, was Wasser auslösen kann, die Überschwemmungen der letzten Zeit gesehen haben, es ist sowas von crazy, verrückt übersetzt. Und hier haben wir Angst, dass dieser Gott, der diesen Mond dahingesetzt hat und ihn leuchten lässt, und zwar nur die Reflexion von der Sonne, uns nicht hinkriegt. Komm, Spätzle. Oder? Können wir ihm schon zutrauen. Ja, aber ich, komm, bitte. Ha, das lassen wir heute. Guck mal, hier, das dreht man heute. Wenn wir schon allein heute glauben, dass Gott uns hinkriegt, haben wir auch schon was gewonnen, gell? Weil das, weißt du, wenn du denkst, oh, Gott kriegt mich nicht hin und ich komme nie in meine volle Berufung. Du hast einen Sturm, den kannst du dir sparen. Werde zum Mond. Guck dir den Mond nachts an und denk, ich müsste ein bisschen mehr so werden. Ich liebe den Mond. Für mich ist der Mond ein Symbol für die Ekklesia. Das steht da oben und herrscht. Egal, was hier für die Nationen für Kriege beschließen und sonst was, sitzt der da oben im Himmel und herrscht. Der wird nicht mal traurig. Und er reflektiert einfach nur die Sonne, weil es sein Job ist. Der herrscht da oben und gut. Und der auf dem Thron sitzt, lacht. Alles, was darüber hinaus ist, ist vom Bösen. Wir brauchen die ganzen Stürme, die wir so auf uns reinbrettern lassen. Da haben wir ja gesagt, die Stürme von anderen brauchst du nicht auf dich reinbrettern lassen. Die Stürme der Sorge um dich selber darfst du dir sparen. Dafür ist er gestorben. Dass du vollen Zugang hast zu dem Schöpfer des Universums, dass er dir hilft und er hilft dir gern. Und er hat dir den Heiligen Geist gesendet, dass er dir hilft. Glaubst du, dass der Heilige Geist, der bei der Schöpfung von Himmel und Erde dabei war, Möglichkeiten hat, dir zu helfen? Ja oder nein? Es gibt diesmal kein Buch. Aber wir sind wieder auf dem Erstklässler-Level, gell? Halleluja. Komm an den Punkt, wo dein Friede ist. Esst fette Speisen. Trinkt süße Getränke. Wir treffen uns heute Nachmittag mit dem Dolomiti. Halleluja! Was die für einen Einbruch hatten die letzten 40 Tage. Ich weiß es gar nicht. Jetzt müssen wir wettmachen heute Mittag. Egal. Fahrt nach Leichingen, fahrt nach Esslingen, fahrt was weiß ich wohin. Halleluja! Kauft euch was bei der Christine. Vielleicht mussten ja auch manche neue Klamotten kaufen. Geht doch zu Sarah. Halleluja! Weil manche Leute echt viel abgenommen haben. Manche. Halleluja. Gott ist im Mittelpunkt von unserem Leben. Gott ist das Zentrum unseres Lebens. Gott. Also nicht das liebe Jesus-Babyle. Gott. Gott hat entschieden, einen Bund mit dir zu machen. Gott hat entschieden, mit dir durch den Alltag zu gehen. Gott hat entschieden, er will der Anker in deinem Leben sein. Gott ist Gott. Und wir wollen ihn Gott sein lassen. Und wir wollen nicht mit unserem kleinen Gelüttel und Gedöns und uns umhauen lassen von jedem Sturm um uns rum, sondern wir sagen, egal was ist, die Freude am Herrn ist meine Kraft, Nehemiah 8, Vers 10. Ich werde die Freude am Herrn mir nicht rauben lassen, auch wenn andere in die Türkei gehen und ich nicht. Ich werde die Freude am Herrn mir nicht rauben lassen, auch wenn der Feind versucht, mich zu berauben, oder es für mich so aussieht. Ich werde die Freude am Herrn, meine Kraft und mein Schutz sein. Also ich werde nichts erlauben, das in meinem Leben passiert, mir die Freude zu nehmen, weil darin ist meine Kraft. Wir brauchen die Freude. Ich sage nicht, ja, ich freue mich, wenn alles gut läuft, sondern ich sage, ich freue mich als Entscheidung. Weil darin liegt Kraft, darin liegt Stärke, darin liegt Ruhe. Und dann lässt du dich nicht vom Feind ins Boxhorn jagen. Von jedem Kleinen, der guckt, der versucht, einen Sturm zu machen in deinem Leben und du stehst da und sagst, war's das? Oder kommt noch mehr? Halleluja. Ja, manchmal fühlt sich so stürmisch um mich rum an und dann komme ich so zu dem friedlichen Punkt und dann merke ich, dass ich aufpassen muss, ja nicht noch einen Feind provozieren und sage, ah, war's das? Das ist nicht, aber weißt, ich denke so in meinem Herzen, wenn es das war, hat sich's gelohnt. Halleluja. Komm, lass uns mal aufstehen.